When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
Recht einfach. Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Prof. Dr. Martina Merker.
Zu Beginn des Podcasts muss ich erwähnen, dass dieser Podcast nur einen groben Überblick geben kann über generelle Fragestellungen. Das ersetzt natürlich in keinem Fall eine Rechtsberatung im Einzelfall. Und klar ist auch, dass wir keine Haftung für den Inhalt der Sendung übernehmen. So, das sage ich immer am Anfang. Dann sage ich guten Tag, mein Name ist Markus Dresen. Jetzt komme ich zu dem Teil, der mir wirklich Spaß macht. Ich begrüße nämlich übers Internet Frau Prof. Dr. Martina Merker von der HTW in Berlin. Corona-Woche 7. Das erlaubt es immer noch nicht, dass wir beide zusammen in einem Studio stehen. Das wird aber irgendwann auch mal wieder sein.
Na, hoffentlich. Ja. Hallo.
Hallo. Wir haben uns in der letzten Woche dazu entschieden, dass wir in dieser Woche so mal dieses ganze Nachbarschaftsthema, es gibt ja immer wieder Schlagzeilen, komme ich gleich auch in den Fragen zu, dass wir das mal gucken, was das auch für rechtliche Relevanz hat, gerade auch jetzt in der Krise mit Corona.
Genau.
Es gibt eine Fülle an Regeln, also unabhängig auch von Corona, was man als Nachbar nicht darf. Also nicht ständig Partys feiern. Die Tochter meiner Freundin wissen ein Lied darüber zu singen. Keine Bäume über die Grenze wachsen zu lassen, was dann zum Krieg führen kann. Es gibt auch Hygienevorschriften. Oder beziehungsweise gibt es auch Hygienevorschriften, weil das wäre ja jetzt relevant. Also jetzt ganz konkret könnte ich zum Beispiel darauf bestehen, dass meine Nachbarin eine Maske trägt im Hausflur.
Ja, da muss ich jetzt auch erstmal noch so ein bisschen ausholen. Wie immer. Ja. Grundsätzlich sind bei derartigen Fragestellungen verschiedene Rechtsverhältnisse und damit auch verschiedene Rechtsgebiete voneinander zu unterscheiden. Also wenn wir uns jetzt hier im Mietrecht bewegen, dann wird das Verhältnis zwischen dem Mieter und dem Vermieter grundsätzlich durch den Mietvertrag als wieder zivilrechtlicher Vertrag nach 535 BGB geregelt. Das Verhältnis der Nachbarn untereinander kann höchstens indirekt über mietrechtliche Vorschriften bestimmt werden. Nämlich wenn das Fehlverhalten der Nachbarn sich in einer Art und Weise darstellt, dass die Mietsache bzw. die Nutzung derselben so negativ beeinträchtigt wird, dass dieses Gewährleistungsrecht des sich gestört fühlenden Mieters gegenüber dem Vermieter dann auslöst. Und dann gibt es natürlich öffentliche rechtliche Vorschriften. Sie haben gerade so irgendwie Hygienevorschriften angesprochen, die beim Verstoß ein Einschreiten der Ordnungsbehörden möglich macht. Jetzt haben Sie gerade von Partys gesprochen. Also da gibt es zum Beispiel die Emissionsschutzgesetze der Länder, deren vornehmlicher Zweck es ist, schädliche Umwelteinwirkungen wie Lärm und Abgase zu vermeiden. Und die zum Beispiel regeln, dass von 22 bis 6 Uhr Betätigungen verboten sind, welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind. In Berlin wäre das zum Beispiel § 3 Landesemissionsschutzgesetz. In den anderen Bundesländern sind das dann entsprechend andere Vorschriften in den jeweiligen Emissionsschutzgesetzen der betreffenden Länder dann. Und dann gibt es natürlich auch das Strafrecht, das eine Fülle von Straftatbeständen umfasst, die allgemein und somit auch zwischen Nachbarn zur Anwendung kommen. So, das alles vorangeschickt, muss man jetzt überlegen, bei dieser Frage, die Sie formuliert haben mit der Maskenpflicht, man braucht ja eine Rechtsgrundlage für. Also jetzt habe ich ja gerade gesagt, es gibt halt dieses Vertragsverhältnis zwischen Mieter und Vermieter, diesen Mietvertrag, der wieder ein schuldrechtlicher Vertrag ist und damit grundsätzlich der Privatautonomie der Parteien unterliegt. Das heißt, die Mietparteien können all das grundsätzlich regeln, mit dem sie beide einverstanden sind. Also treffen beide so eine Vereinbarung, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt einen neuen Mietvertrag und in § 5 steht, der Mieter ist verpflichtet, einem Hausflur eine Gesichtsbedeckung zu tragen, dann müsste man sich daran auch halten. Das wäre allerdings eigentlich eine seltsame Vereinbarung. Und Richtig. Diese Seltsamkeit dieser Vereinbarung würde insbesondere dazu führen, dass wenn eine derartige Vereinbarung in einem standardisierten Vertrag zu finden wäre, also einer, der für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert wurde, dann muss eine derartige Klausel an den AGB-rechtlichen Vorschriften gemessen werden, also einer sogenannten Inhaltskontrolle standhalten. So nennt man das im Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und hier hätte ich schon meine Zweifel. Da gibt es im BGB nämlich eine Vorschrift, das ist der Paragraph 305c BGB, der sagt, überraschende Klauseln werden nicht Vertragsbestandteil. Und das wäre schon irgendwie überraschend. Und man muss vor allen Dingen beachten, dass diese Maskenpflicht ja bei uns in Berlin zumindest nur im öffentlichen Personennahverkehr sowie beim Einkaufen gilt und im privaten Bereich nicht. Und insoweit kann auch diese Maskierungspflicht außerhalb der genannten Bereiche und im privaten Hausflur erst recht nicht hereinwirken oder vollstreckt werden.
Sprich, der hysterische Nachbar, die hysterische Nachbarin hat da keine Möglichkeiten, das auch wirklich durchzusetzen.
Nein, die sollte dann nicht zum Anwalt, sondern zum Therapeuten gehen.
Das beruhigt mich gerade sehr.
Gibt's ja auch viele in Berlin. Aber allerdings, ich meine, lebt jetzt in der häuslichen Gemeinschaft ein besonders gefährdeter Nachbar. So ist es schon ein Gebot der Nächstenliebe und Wertschätzung, da Rücksicht zu nehmen. Das ist allerdings nicht justiziabel. Und man muss grundsätzlich auch bedenken, dass Menschen, die besonders gefährdet sind, erst einmal verantwortlich sind, sich selbst zu schützen.
Mhm. Jetzt habe ich aber eine Hausgemeinschaft und ich bin netter Nachbar. Ich möchte niemand anschwärzen. Ich möchte auch niemand anstecken. Jetzt helfe ich meiner alten Nachbarin, weil ich für die einkaufen gehe. Die Dame wird aber jetzt durch mich infiziert, weil ich infiziert bin, ohne dass ich das weiß. Habe ich mich jetzt strafbar gemacht damit?
Beim Strafrecht und bei der Erfüllung von Straftatbeständen ist es grundsätzlich so, dass man subjektiv dem Täter, der Täterin Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorwerfen und dann auch nachweisen muss. Vorsatz, sage ich mal, scheidet ja aus, weil, ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass der Nachbar, der der Nachbarin hilft, bewusst und gewollt die anstecken will. Mhm. Es gibt aber natürlich auch die fahrlässige Körperverletzung, die ist in 230 Strafgesetzbuch geregelt. Und Körperverletzung ist auch eine Gesundheitsbeschädigung. Also da wird differenziert. Und Gesundheitsbeschädigung ist jedes Hervorrufen oder Steigern eines vom normalen Zustand der körperlichen Funktion nachteilig abweichenden pathologischen Zustandes. Gleichgültig, auf welche Art und Weise er verursacht wird und ob das Opfer dabei Schmerzen empfindet. So, jetzt könnte man überlegen, ist das eine Gesundheitsbeeinträchtigung? Nun gibt es zu der Ansteckung mit Corona noch keine Rechtsprechung. Und der Vergleich mit einer Ansteckung mit AIDS durch ungeschützten Geschlechtsverkehr, der hinkt hier auch. Also abgesehen davon müsste man sagen, eine fahrlässige Körperverletzung, wie gesagt, erfordert Fahrlässigkeit im Sinne von § 15 Strafgesetzbuch. Und fahrlässig handelt, wer entweder die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen und seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet und fähig ist und deshalb die Tatbestandsverwirklichung nicht erkennt, oder wer die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, jedoch pflichtwidrig und vorwerfbar im Vertrauen darauf handelt, dass sie nicht eintreten werde. Also das heißt, man müsste schon zumindest wissen, dass man selber Corona infiziert ist und gleichwohl dann Sozialkontakte aufsuchen. Wer gar nicht weiß, dass er Corona hat, der kann auch nicht fahrlässig handeln.
Okay.
Und ich finde es insofern ganz wichtig und deshalb toll, dass Sie das gefragt haben. Gerade in den Zeiten, wo Menschen ja nachgerade pathologisch, hysterisch teilweise agieren, finde ich ganz wichtig mal zu sagen, dass das Menschsein an sich weder strafbar noch vorwerfbar ist und nicht jeder Mensch generell ein Gefahrenpotenzial in sich trägt. Und wer aber weiß, dass er zur Quarantäne verpflichtet ist, der muss die halt auch einhalten.
Und die Quarantäneregelung heißt auch, dass ich wirklich dann zu Hause bleiben muss.
Genau, in den eigenen vier Wänden. Und da muss man eben seine Versorgung anderweitig organisieren. Da gibt es ja genug Stellen, die dann helfen, die einkaufen und so weiter.
Okay. Die Nachbarn.
Und was vielleicht noch wichtig ist, Entschuldigung, fahrlässige Körperverletzung wird sowieso dann generell auch nur auf Strafantrag hin verfolgt.
Das heißt, die Nachbarin, die arme, kranke Nachbarin, müsste sich dann auch wirklich, müsste mich anzeigen und müsste sagen, das war böse, dass du das getan hast.
Ja, genau. Und dann müsste Ihnen nachgewiesen werden, dass die konkrete Infektion bei der Nachbarin auch durch Sie hervorgerufen wurde. Also es ist alles sehr kompliziert.
Nicht wirklich ein Fall für die Juristen.
Nein, hoffentlich.
Es gibt aber jetzt auch immer wieder öfter Meldungen von Nachbarn, die andere anschwärzen. Also dass Gäste da sind, weil man sieht irgendwie ein Auto vor der Tür stehen, was kein ortsübliches Nummernschild hat. Also
wir feiern hier eine Party und du bist nicht dabei.
Richtig, genau. Und also das Anschwärzen heißt dann mehr oder weniger, die Menschen halten sich nicht an die eingeschränkten Kontaktregeln. Was ist die Grundlage dafür, beziehungsweise gibt es überhaupt eine Grundlage dafür?
Nee, also es gibt zum Glück keine Anschwärzungsverpflichtung oder dergleichen.
Ja.
Verpetzen, anschwärzen, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage und erst recht keine Verpflichtung, zum Glück.
Ja.
Wenn das so wäre, müssten wir uns tatsächlich fragen, in welchem Land wir gerade eben leben. Es gibt eine Verpflichtung der Ordnungsbehörden, wenn entsprechende Anzeige erfolgt ist, dann auch einzugreifen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Und die Ordnungsbehörden würden dann, die Grundlage ist ja das Infektionsschutzgesetz,
ja.
Die würden dann entsprechend Ordnungsmaßnahmen dann verhängen.
Also faktisch ist es ja auch noch so, es gibt zwar jetzt die gelockerten Regeln, aber faktisch ist es ja noch so, dass es Kontaktregeln gibt. Faktisch ist es noch so, dass man nicht wirklich frei entscheiden kann, ich lade jetzt 20 Leute ein, das darf man noch nicht. Es geht um 5 Leute. Also es gibt diese Grundlage und die Polizei müsste dann auch wirklich ausrücken, müsste dann auch wirklich Strafen erlassen.
Die Rechtsgrundlage für ein Einschreiten der Ordnungsbehörden liefert das Infektionsschutzgesetz.
Okay.
Und Zweck des Gesetzes ist es nicht nur Corona, das ist ja jetzt erstmal so bekannt geworden, das gibt es ja schon länger, das ist ja jetzt kein Corona-Gesetz, sondern nach Paragraph 1 des Gesetzes generell übertragbaren Krankheiten bei Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Ich habe da mal natürlich reingelesen, also intensiver reingelesen in Vorbereitung auf diese Sendung. Und da fühlt man sich schon ganz krank, wenn man den Katalog dieser Krankheiten da liest. Dann fühlt sich schrecklich, ja. Das Infektionsschutzgesetz ist aber dem öffentlichen Recht zuzuordnen und ermächtigt die zuständigen Ordnungsbehörden zum Einschreiten bei bestimmten Verstößen. Und das ist jetzt nochmal wichtig auf Ihre Ausgangsfrage bezogen. Das ist keine Ermächtigungsgrundlage oder Handlungsbefugnis zwischen Privatpersonen. Es gibt dort im Infektionsschutzgesetz zwar in Paragraph 8 eine enumerative Aufzählung der meldepflichtigen Personen. Damit sind aber nicht die Nachbarn gemeint, die unbedingt Meldungen machen wollen, sondern entsprechende Berufsgruppen, die die Krankheit diagnostizieren, also Ärzte, Tierärzte und so weiter. Und jetzt für Berlin gesprochen und auch für die anderen Bundesländer, das Infektionsschutzgesetz ermächtigt halt die Länder, entsprechende Verordnungen zu erlassen. Und in der entsprechenden Berliner Verordnung der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung, das ist immer ein toller Name, da ist beispielsweise in § 1 normiert, jede Person hat die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolutes nötiges Minimum zu reduzieren. Bei Kontakten im Sinne von Satz 1 ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, soweit diese Umstände das zulassen. Satz 1 und 2 gelten nicht für Ehe- und Lebenspartnerinnen und Partner und Angehörige des eigenen Haushalts, sowie für Personen, für die ein Sorge- und Umgangsrecht besteht. So, und jetzt so wieder zu den privaten Veranstaltungen. Die sind nur mit maximal einer haushaltsfremden Person erlaubt. Und größere Veranstaltungen mit bis zu maximal 20 Personen sind nur aus zwingendem Grund erlaubt und unter Auferlegung weiterer Maßnahmen. Da müsste man dann praktisch so ein Register führen, der Gäste mit Anschrift und so weiter. Und das sind zum Beispiel Trauungen, Sterbebegleitung und Trauerfeiern. Also ich will sagen, normale Gartenparty ist verboten. Und die Bußgelder, die sind auch entsprechend hoch und empfindlich, also bis zu 25.000 Euro. Und das Einschreiten der Ordnungsbehörden setzt halt eine Kenntnis voraus und die Kenntnis kann die Ordnungsbehörde möglicherweise durch den sehr sympathisch verpetzenden Nachbarn erlangen.
Das finde ich aber trotzdem nochmal wichtig zu unterstreichen. Also das ist ja auch immer noch so. Also obwohl die Sachen jetzt gelockert worden sind, gibt es immer noch diese Kontakteinschränkungen. Und eine Gartenparty mit 20 Leuten, wenn man jetzt irgendwie sagt, normalerweise würde ich 100 einladen, aber Corona sei es gedankt, nur 20. Diese Entschuldigung mag vielleicht privat funktionieren, aber würde jetzt in einem Fall der Fälle, wenn die Polizei kommt, nicht greifen, oder?
Außer da stirbt spontan einer und alle anderen sind Sterbebegleiter. Dann, dann ja, sonst nein.
Okay. Nein,
das ändert sich ja jetzt auch irgendwie permanent. Also ständig gibt es ja neue Meldungen, aber ja, meines Wissens ist das derzeit noch nicht erlaubt.
Okay. Jetzt könnte man die Perspektive, auch wenn es mir schwerfällt, des Anschwärzens ja auch mal sehen, also ein bisschen positiver sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mitkriege, meine Nachbarin feiert halt ständig Partys, auch wenn es nur 20 Leute sind, unterminiert damit also sämtliche Regeln, die offensichtlich ja auch geholfen haben. Gibt es dann vielleicht sogar so etwas wie eine Bürgerpflicht, also solches Verhalten zu melden?
Nein, zum Glück nicht. Kann ich nur sagen. Man muss nicht die Nachbarn bespitzeln und gucken und dann irgendwelche Anzeigen machen oder so. Also nein.
Also
zum Glück nicht.
Frau Professor Merkel, jetzt wäre dann der Moment dann auch gekommen zu sagen, Mediation. Gehen Sie zum Nachbarn.
Genau. Einfach den Nachbarn mit einladen, dann hat sich das Thema erledigt. Nein, man, jetzt Scherz beiseite, man muss und sollte sich daran halten. Ob man aber bei Verstößen in der Nachbarschaft da die Ordnungsbehörden bemüht oder nicht, muss man selber entscheiden. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung.
Es wundert einen manchmal, also ich habe natürlich auch mich vorher mit dem Thema beschäftigt, was man dann so für Artikel liest, was so alles passiert. Ich habe nämlich auch Berichte gelesen, dass sich ganze Nachbarschaften gegen eine Covid-19-Klinik in der Nachbarschaft wehren wollten. Das müsste doch eigentlich auch im Infektionsschutzgesetz geregelt sein.
Dass Nachbarn sich beschweren dürfen oder dass entsprechende Kliniken eingerichtet werden?
Dass die eingerichtet werden dürfen, obwohl sich Nachbarn beschweren.
Also meistens ist es ja so, dass die Nachbarn sich erst beschweren, wenn von dem Vorhaben irgendwie Kenntnis erlangt wird. Jetzt muss man sich überlegen, also es dient ja auch der Prävention, der Ausbreitung der Krankheit und auch der, sag ich mal, der letztlich allgemeine Gesundheitsvorsorge, dass es derartige Stellen gibt, dass es Kliniken gibt oder Anlaufstellen, wo man sich testen lassen kann. Und die zuständigen Behörden dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz entsprechende Anlaufstellen einrichten. Und die müssen dann natürlich auch erreichbar sein für die Bevölkerung. Deswegen müssen die müssen ja irgendwo sein. Und deswegen kann man sich da grundsätzlich nicht gegen wehren. Also das Verwaltungsgericht Bremen zum Beispiel hat mit Beschluss vom 20. März 2020 entschieden, dass ein Anwohner, selbst wenn er eine Vorerkrankung hat, keinen Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, das ist das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, geltend machen kann, wenn in seiner Nachbarschaft eine Anlaufpraxis zum Test auf den Coronavirus eröffnet wird. Dies gilt zumindest dann, wenn die handelnden Behörden ausreichende Maßnahmen ergreifen, um eine Infektionsgefahr für die Anwohner zu minimieren und derselbigen zu begegnen. Und dann ist den Anwohnern auch zuzumuten, eine Ansteckung oder eine Gefährdung durch eigenes Verhalten einzudämmen. Das heißt, man kann ja, wenn man sieht, da steht eine Schlange von Menschen, die sich testen lassen möchte, da entsprechend weitläufig einen Bogen fahren oder laufen. Und wenn man zur Arbeit muss, dann ja, muss man halt eben zusehen, wie man da gefährdungsfrei dran vorbeikommt. Und ansonsten, wenn man ganz große Angst hat, muss man halt seinen Tagesrhythmus so organisieren, dass man da, dass es da keine Kollisionen gibt.
Aber man hat kein Recht, solche, muss man ja auch mal ganz laut sagen, sehr nützlichen Einrichtungen jetzt zu verhindern, weil man das.
Nein,
Gut.
Nein, hat man nicht, weil derartige Kliniken zur Gefahrenabwehr gehören. Und die Gefahrenabwehr dient halt der Allgemeinheit. Und das Interesse, was geltend gemacht wird, ist ja meistens ein einzelnes Interesse. Und da muss man abwägen. Und da kann ich nur sagen, im Zweifel gehen die Interessen der Allgemeinheit den Interessen Einzelner vor.
Und das ist ja auch gut so.
Richtig.
Wir haben uns darauf verabredet, weil Frau Professor Merker eine Menge zu tun hat. Ich meine, man denkt immer so Homeoffice, Füße hoch und alles ist schön.
Ja, das wäre schön, wenn das so wäre.
Das wäre sehr schön, aber es gibt eine Menge Hausarbeiten, die Sie korrigieren müssen, haben Sie mir erzählt.
Ja, und ein neues Buchprojekt auch noch.
Insofern, wir werden jetzt für 1 bis 2 Wochen pausieren. Und das ist aber auch ganz gut, weil gerade die Situation ja auch so ein bisschen offen ist. Wir werden jetzt einfach mal sehen, was so sich alles entwickelt. Kommt eine zweite Welle? Werden dadurch neue Maßnahmen möglich? Wie muss man die durchsetzen? Kann man die durchsetzen? Also die Fragen entstehen quasi live und wir freuen uns auf in 2 bis 3 Wochen.
Ja, das tun wir. Da freue ich mich auch wieder drauf.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Recht einfach. Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Professor Dr. Martina Merker.